Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das Markus-Evangelium mit seinen gerade mal 16 Kapiteln ist das kürzeste der 4 neutestamentlichen Evangelien. In erster Linie wurde es für Menschen geschrieben, die der römischen Kultur nahestanden. Die eher knapp abgefassten Berichte, die viel Handlung enthalten und wenig theologisches Hintergrundwissen verlangen, sie sollten dem typischen Römer von damals entgegenkommen. Die Römer. Tagtäglich konnte man diesen Menschen damals in Israel begegnen. Denn die Landesteile Judäa, Samaria und Galiläa waren zu dieser Zeit Provinzen des riesigen römischen Reiches. Römische Soldaten und Verwaltungsbeamte sorgten dafür, dass auch die jüdische Bevölkerung in Israel dem Kaiser im fernen Rom gehorchte. In der letzten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel stand das 11. Kapitel des Markus-Evangeliums im Mittelpunkt. Darin wird berichtet, wie Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem ankommt. Dieses und die nächsten Kapitel umfassen einen Zeitraum von nur wenigen Tagen, in denen jedoch sehr viel passiert. Denn es sind für Jesus die letzten Tage seines irdischen Lebens. Gern bezeichne ich das Markus-Evangelium als das Evangelium der Tat. Was Jesus für die Menschen tut, wird herausgestellt. Kein Wunder also, dass das Markus-Evangelium viele Berichte über Wunderheilungen und andere Wunder enthält. Damit kommt Johannes Markus, der vermutliche Verfasser dieses Evangeliums, seinen römischen Mitmenschen entgegen, für die er es in erster Linie aufgeschrieben hat. Doch mit Wunderberichten ist jetzt Schluss. Wenn man den Rest des Markus-Evangeliums am Stück durchliest, spürt man förmlich, dass sich irgendetwas zusammenbraut. Die Stimmung in der Stadt Jerusalem scheint zu kippen. Alles wirkt wie die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Obwohl über keine weiteren Wunder mehr berichtet wird, scheint immer mehr in immer kürzerer Zeit zu passieren. Dieser Eindruck entsteht, weil mehr Einzelheiten in den Vordergrund rücken. Es ist, als ob der Verfasser des Markus-Evangeliums auf Zeitlupe umschalten würde, damit uns keine Einzelheit entgeht. Dass Jesus sich am Kreuz opfert und stellvertretend für die Sünden der Menschen stirbt, wird im Neuen Testament oft mit dem Darbringen eines Opferlammes verglichen, wie es bis zur Zeit Jesu üblich war. Johannes der Täufer hat einmal über Jesus gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und so wie ein Opferlamm vor der Schlachtung ausgesondert und genau betrachtet wurde, um sicherzugehen, dass es sich um ein fehlerloses Tier handelt, so scheint nun auch Jesus unter besonderer Beobachtung zu stehen. Die religiösen Führer des Volkes versuchen gleich mehrfach, Jesus in eine Falle zu locken. Indem er sich aber auch in dieser Situation als moralisch rein und unschuldig erweist, zeigt er damit, dass er geeignet ist, als Lamm Gottes für die Sünden der Menschen zu sterben. Das 12. Kapitel des Markus-Evangeliums beginnt mit einem Gleichnis, mit dem Jesus die Eigenschaften und das Verhalten seiner Gegner beschreibt. Ein treffendes Gleichnis, spitz formuliert, und so voller Wahrheit, dass es fast schon wehtut, darüber nachzudenken. Dieses Gleichnis erzählt Jesus nicht etwa hinter vorgehaltener Hand nur seinen Jüngern, sondern den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten im Tempel. Ich lese Vers 1. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Mit dem Weinberg ist das Volk Israel gemeint. Wenn Sie möchten, dann lesen Sie mal den Anfang von Jesaja 5. Dort wird das Volk Gottes recht anschaulich mit einem Weinberg verglichen. Dieser Weinberg gehört Gott. Und er hat jede Menge Arbeit und Mühe investiert, damit der Weinberg einen großen Ertrag bringt. Zur Bewirtschaftung und für die Erntearbeit hat er eine ganze Anzahl von Weingärtnern angestellt. Auf das Volk Israel bezogen, also geistliche Führer, die den Menschen dabei helfen sollen, ihr Leben nach Gottes Maßstäben auszurichten. Doch die Weingärtner bzw. die geistlichen Herrschaften verrichten ihren Job nicht so, wie der Weinbergbesitzer, also Gott, sich das vorgestellt hat. Weiter ab Vers 2. Und er, der Besitzer des Weinbergs, sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn, den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. An dieser Stelle endet das Gleichnis samt einem Zitat aus den Psalmen. Für die religiösen Führer ist klar, dass Jesus mit den unehrlichen und brutalen Weingärtnern sie gemeint hat. Und wie reagieren sie auf den Vorwurf, den Jesus ihnen macht? Indem sie sich genau so verhalten wie die Weingärtner in dem Gleichnis. In Vers 12 wird berichtet, und sie trachteten danach, Jesus zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Gleichnis. Da war von einigen Knechten die Rede, die von den Weingärtnern geschlagen oder sogar getötet wurden. Damit sind die Propheten gemeint, die Gott immer wieder ausgesandt hat, um das Volk Israel zum Gehorsam zu rufen. Vielen von ihnen ist wirklich Schlimmes passiert. Zuletzt, so heißt es in dem Gleichnis, schickte der Weinbergbesitzer seinen eigenen Sohn zu den Weingärtnern, in der Hoffnung, dass sie wenigstens auf ihn hören würden. Doch auch er wurde getötet. Und sie warfen ihn hinaus vor den Weinberg, heißt es in Vers 8. Ohne Bild gesprochen geschah genau das, was ziemlich am Anfang des Johannesevangeliums so beschrieben wird. Er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was für eine Tragödie. Denn Jesus liebte das Volk Israel und hat an anderer Stelle ausdrücklich gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Doch jetzt setzt Jesus die religiösen Führer der Israeliten mit Mördern gleich und prophezeit, dass sie auch ihn als Sohn Gottes umbringen werden. Gleichzeitig kündigt er ihnen an, dass Gott sie für ihr Verhalten zur Rechenschaft ziehen wird. Und tatsächlich, aus den Geschichtsbüchern wissen wir, dass Jerusalem im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört und viele Juden in Gefangenschaft geführt wurden. Am Bau des Kolosseums in Rom sollen viele jüdische Sklaven beteiligt gewesen sein. Und es gibt auch die Vermutung, dass der Schatz des Tempels von Jerusalem zur Finanzierung dieses Bauwerks beigetragen hat. Bevor ich mit dem Bibeltext fortfahre, möchte ich Sie noch auf dieses kleine Gleichnis im Gleichnis hinweisen. Jesus sagt über sich selbst und verwendet dabei einen Vers aus Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Dieser Vers weist darauf hin, wie unterschiedlich Jesus von den Menschen wahrgenommen wurde und auch heute noch wahrgenommen wird. Für die einen ist er, wie man so schön sagt, ein Stein des Anstoßes. Andere stolpern zwar über ihn, lassen ihn dann aber links liegen. Für andere ist Jesus wie ein Stein in der Brandung und zugleich ein Eckstein, der ihrem Lebensgebäude erst richtig Stabilität verleiht. Wenden wir uns nun dem nächsten Abschnitt im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums zu. So viel dürfte auf jeden Fall klar geworden sein. Zwischen Jesus und den religiösen Führern Israels ist ein richtiger Krieg ausgebrochen, der allerdings bis jetzt nur mit Worten ausgefochten wird. Ich lese nun die Verse 13 bis 15. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand. Denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe. Die Art und Weise, wie sich die Pharisäer und die Herodesanhänger hier äußern, könnte man geradezu als Schamoffensive bezeichnen. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Aber Jesus lässt sich von ihrem freundlichen Gesäusel nicht täuschen. Sofort erkennt er ihre Heuchelei. Ein anderer Pharisäer, über den das Johannesevangelium berichtet, hat übrigens eine ganz ähnliche Anrede verwendet. Er sagte zu Jesus: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das Überraschende? Die Worte dieses Pharisäers hat sich Jesus damals gefallen lassen, denn er spürte, dass Nikodemus, so sein Name, es ernst meinte. Zurück zu der Sache mit dem Silbergroschen. Jesus zieht ihn nicht aus seiner eigenen Tasche, sondern lässt ihn sich bringen. Höchstwahrscheinlich, weil seine Taschen leer sind. Er, der Sohn des lebendigen Gottes, ist ohne Kreditkarte und ohne Bargeld unterwegs. Das beeindruckt mich, weil er nicht nur Bescheidenheit predigt, sondern offenbar auch bescheiden lebt. Ich lese weiter ab Vers 16. Und sie brachten einen Silbergroschen. Da sprach er: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Wie schon so oft versuchten seine Gegner, Jesus in eine Falle zu locken. Er sollte sich sozusagen selbst überführen. Hätte er gesagt: Natürlich muss man dem Kaiser in Rom Steuern zahlen, so hätten sie ihn als Verräter des Judentums abgestempelt. Soviel man heute weiß, war die Kopfsteuer, die von den Römern erhoben wurde, nicht besonders hoch. Aber manche Juden machten daraus eine Gewissensfrage. Wer dem römischen Kaiser Steuern zahlt, so ihre Argumentation, erkennt die Herrschaft der heidnischen Römer über das Volk Gottes an. Doch hätte sich Jesus diese Argumentation zu eigen gemacht, dann hätten seine Feinde ihn garantiert als Staatsfeind gebrandmarkt. Zu ihrer Überraschung jedoch empfiehlt Jesus, dem Kaiser die geforderte Kopfsteuer zu zahlen und zusätzlich auch die sogenannte Tempelsteuer zu entrichten. Ich finde es interessant, dass Jesus, der nun wirklich keine faulen Kompromisse geschlossen hat, in dieser Angelegenheit sehr pragmatisch vorgeht. Manche Christen, die in allen möglichen Angelegenheiten gern auf Konfrontationskurs gehen, sollten sich mal überlegen, ob es für scheinbare Konflikte mit der ach so bösen Welt nicht manchmal auch sehr einfache Konfliktlösungen geben kann. Wir alle sind Bürger eines Landes. Die meisten von uns sind auch Mitglied einer christlichen Gemeinde. Außerdem sind manche verheiratet und haben auch noch Kinder. In jedem dieser Lebensbereiche tragen wir füreinander Verantwortung. Dieser Verantwortung können wir uns nicht entziehen. Wenn jemand seine Kinder vernachlässigt, damit er seine Gemeinde stärker unterstützen kann, handelt er falsch. Wer Steuern hinterzieht, um sich ein größeres Familienauto leisten zu können, handelt ebenso falsch. Die Sache mit dem Silbergroschen, auf dem das Abbild des Kaisers zu finden war, erinnert mich daran, dass ich die verschiedenen Lebensbereiche irgendwie unter einen Hut bringen muss und sie nicht mit irgendeiner frommen Begründung gegeneinander ausspielen sollte. Wenn man sich das 12. Kapitel des Markus-Evangeliums als Ganzes anschaut, ist man überrascht, wie sich die Vertreter der verschiedenen, zumeist religiösen Gruppierungen auf einmal ziemlich gut verstehen. Das liegt daran, dass sie in Jesus ihren gemeinsamen Feind sehen. In den folgenden Versen wird nun berichtet, dass jetzt auch noch die Sadduzäer ihre Aufwartung machen. Sie geben sich theologisch aufgeklärt und lehnen althergebrachte Traditionen und alles Übernatürliche ab. Ab Vers 18 wird berichtet, da traten die Sadduzäer zu Jesus, die lehren, es gebe keine Auferstehung. Die fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Kinder. Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und der dritte ebenso. Und alle 7 hinterließen keine Kinder. Zuletzt nach allen starb die Frau auch. Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Ich glaube, auch der gutgläubigste Mensch wird schnell gemerkt haben, dass es sich bei dem geschilderten Fall um eine konstruierte Geschichte handelt. Denn Hollywood gab es damals noch nicht. Dort könnte so etwas vielleicht passieren. Trotzdem geht Jesus auf die Frage der Sadduzäer ein. Allerdings anders, als sie vermutlich erwartet haben. Ich lese weiter ab Vers 24. Da sprach Jesus zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr irrt sehr. Den entscheidenden Fehler, den die Sadduzäer bei ihrer Argumentation gemacht haben, war der, dass sie eine biblische Aussage genommen und auf einen Fall angewendet haben, der jedoch völlig anders gelagert ist. Ich sage Ihnen, solche Spezialisten gibt es auch heute noch zuhauf. Da wird zum Beispiel über das Problem der immer weiter anwachsenden Weltbevölkerung diskutiert. Für Herrn X ist das überhaupt kein Problem, denn er hat in der Bibel gelesen, dass Gott zu den Menschen sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Dass Gott dies aber zu Adam und Eva gesagt hat, die auf Gottes großer Erde bis dahin die einzigen Menschen waren, das kümmert Herrn X gar nicht. Ihr irrt sehr, sagte Jesus zu den Sadduzäern, obwohl die sich offenbar recht gut in der Heiligen Schrift auskennen. Und er macht ihnen klar, dass die Verhältnisse im Himmel nicht mit denen auf der Erde vergleichbar sind. Menschen, die einst als Ehepaar zusammengelebt haben, werden sich wiedersehen. Aber sie werden wohl kein gemeinsames Zuhause bewohnen und abends auch nicht mit ihren Kindern vor dem Fernseher sitzen. Die Verhältnisse im Himmel werden einfach völlig anders sein. Tja, und dann spricht Jesus auch noch von der Kraft Gottes und dass Gott ein Gott der Lebendigen sei. Menschen wie Abraham, Isaak und Jakob sind bei Gott zu Hause, wie auch Christen es einmal sein werden. Ihre Körper wurden zwar in der Nähe von Hebron begraben, aber geistlich gesehen sind sie lebendig. Nach den Sadduzäern wartet schon einer der Schriftgelehrten darauf, Jesus mit einer theologisch verzwickten Frage zu konfrontieren. Doch entweder meint dieser Schriftgelehrte es von vornherein ernst, oder die Antwort Jesu bringt ihn zum Nachdenken. Denn in den Versen 28 bis 34 wird Folgendes berichtet. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, »Du bist nicht fern vom Reich Gottes.« Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Soweit die Verse 28 bis 34. Gott von ganzem Herzen zu lieben, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und den Nächsten wie sich selbst, das ist schon ein sehr hoher Anspruch. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich genau das häufig nicht schaffe. Und deshalb brauche ich Jesus als Erlöser, damit ich trotz mangelnder Gottesliebe und Nächstenliebe trotzdem vor Gott bestehen kann. Vers 34 endete mit der Bemerkung, und niemand wagte mehr, ihn, Jesus, zu fragen. Stattdessen dreht er den Spieß nun um und stellt seinerseits eine Frage. Hören Sie dazu die Verse 35 bis 37. Und Jesus fing an und sprach, als er im Tempel lehrte, »Wieso sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn? David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege.« Da nennt ihn ja David selbst seinen Herrn. Woher ist er dann sein Sohn? Und alles Volk hörte ihn gern. In diesen Versen geht es um König David und um eine Aussage, die er in Psalm 110 macht. Und auf den ersten Blick scheint sich da etwas zu widersprechen. Denn einerseits ist Jesus ein Nachkomme Davids in so und so vielter Generation. Nach jüdischer Tradition wäre Jesus deshalb derjenige, der seinem Vorfahren David besonderen Respekt entgegenbringen müsste. Doch in Psalm 110 ist David als König derjenige, der dem künftigen Messias, also Jesus, Respekt entgegenbringt und ihn als seinen Herrn und König bezeichnet. Das passt nach jüdischem Verständnis nicht zusammen. Das kann nicht sein. Doch, das passt zusammen, deutet Jesus seinen Zuhörern an. Aber nur, wenn es außer dem irdischen Verwandtschaftsverhältnis noch eine andere Komponente gibt. Und die will eben nicht jeder anerkennen. Worum geht es? Nun, Jesus ist eben nicht nur ein Nachkomme Davids, sondern er ist auch der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria. Die Respektsperson für König David schlechthin. Im Grunde bestätigt also Jesus mit seinen Worten die Jungfrauengeburt. Außerdem nennt er König David als Verfasser von Psalm 110 und er weist darauf hin, dass Psalmen nicht nur fromme Liedtexte sind, sondern dass sie von Gottes Geist inspiriert wurden. Denn Jesus gibt ja zu bedenken, David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt. Und dann folgt im Grunde eine Prophezeiung. Obwohl David nicht unbedingt als Prophet und die Psalmen nicht unbedingt als Prophetenworte bekannt sind. Und diese Prophezeiung besagt, dass Gott einen Messias, einen Erlöser, nämlich Jesus Christus, in die Welt schicken wird. Mit der Frage, ob er nun ein Sohn Davids oder der Herr David sei, bezog sich Jesus auf eine Aussage der Schriftgelehrten. Und nun spricht Jesus Tacheles, indem er abschließend seine Zuhörer vor diesen Schriftgelehrten warnt. Ich lese weiter ab Vers 38. Und er lehrte sie und sprach zu ihnen, seht euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen und sitzen gern obenan in den Synagogen und am Tisch beim Mahl. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Das Schlimme also ist, die Aufgabe der Schriftgelehrten besteht eigentlich gerade darin, für eine reine biblische Lehre zu sorgen. Doch sie werden ihrer Aufgabe nicht gerecht. Dafür wird Gott sie bestrafen. Mit den Versen 41 bis 44 erreichen wir nun den letzten Abschnitt aus dem Markus-Evangelium Kapitel 12. Dort wird berichtet: Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Bei Jesus kommt es offenbar nicht darauf an, ob jemand besonders hohe Geldbeträge gibt. Ihn scheint auch nicht sonderlich zu interessieren, ob jemand 10, 20 oder 30% seines Einkommens spendet. Sondern er sieht das Herz des Spenders an. Und das Herz der armen Witwe muss angefüllt gewesen sein, voller Liebe zu ihrem Gott. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht das 13. Kapitel des Markus-Evangeliums im Mittelpunkt. In diesem Kapitel wird die sogenannte Ölbergrede Jesu wiedergegeben. Sie wird so genannt, weil sich Jesus auf dem Ölberg in Jerusalem aufhielt, als er seinen Jüngern von den kommenden Ereignissen in der Endzeit erzählte. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel wieder einschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.